Lasst uns loslegen. Die Hexen sind 1988 gegründet worden. Die sind älter als ich. Zwar nur knapp, aber immerhin. Seit 1988 Teil der Chaos-Familie. Und das Thema bei den Hexen ist die Inklusion von früher erst spezifisch Frauen, mittlerweile ausgeweitet auf alle Arten von Flinter, in den Tech-Bereich, in Tech-Berufe, auch in die Hacker-Szene. Und so Inklusion bedeutet auch nicht nur, dass man zusammen programmieren kann, sondern das kann auch sowas ganz Banales sein wie Toiletten. Denn jeder muss mal, aber kann auch jeder. Das kann uns jetzt Melsa erklären.
Vielen Dank. Ja, wir haben festgestellt, wir müssen mal dringend mit der Community über rollstuhlgerechte Toiletten reden. Und dementsprechend wird dieser Vortrag vor allem ein gemeinsames Lesen dieser DIN-Norm 18040-1 sein. Das ist nämlich die offizielle deutsche DIN-Norm über rollstuhlgerechte Toiletten für den öffentlichen Raum. Und wer sind wir? Ihr seht hier gerade mich, nicht wahr? Aber wir sind ja immer viele bei den Hexen. Momentan sind wir ungefähr 880. Wir Vortragende sind Phoebe und Melzai. Phoebe ist remote quasi dabei und ich hoffe, Phoebe, du schaust über den Stream. Phoebe sitzt im Rollstuhl und hat eine Muskeldystrophie. Was bedeutet für Phoebe, sind rollstuhlgerechte Toiletten extrem wichtig. Das ist nicht die einzige Hexe mit einem Rollstuhl, eine davon, wir haben mehrere. Und dementsprechend haben wir in Bezug auf Toiletten festgestellt, dass unpassende Sitzhöhen Phoebes Endgegner sind. Phoebe ist bei den Hexen seit 2019 dabei, schon ein bisschen früher bei GeekFam, das ist eine Hamburger querfeministische Gruppe. Und Phoebe macht bei den Hexen sehr viel Hintergrundarbeit, auch als Psychologin. Da kommt dann manchmal die eine passende Frage, die alles ein bisschen weiterentwickelt. Der eine Formularvorschlag, der dann plötzlich eine Projektgruppe befähigt, weiterzumachen und so weiter. Sowas macht Phoebe. Ich bin Melzai. Ich habe einen Doktor in Informatik und ich habe eine offizielle Sehschwäche. Das heißt, ich bin sehbehindert. Und ich bin nicht nur einfach sehbehindert, sondern ich trage einen Genkomplex, der ja in meiner Familie vorkommt. Das heißt, ich bin mehr Generationen sehbehindert und auch mein Kind zum Beispiel hat diese Sehbehinderung. Für mich sind mangelnde Kontraste das Problem. Was würde, dieser Bildschirm ist sehr hell, aber es funktioniert noch. Und ich darf zum Beispiel im Dunkeln kein Auto fahren, unter anderem. Und es gibt noch ein paar andere Sachen, die ich hier sehr unangenehm finde, wie zum Beispiel, warum ist es immer so halbduster hier? Aber gut. Für mich können wir das Licht wieder anmachen. Aber gut, ich bin seit 14 Jahren Hexe. Ich bin die Vorstandsvorsitzende vom Hexen e.V. und ich mache quasi die strategische Ausrichtung von den Hexen. Und was bedeutet, wenn wir auf ein Geekend fahren wollen, was der Aufhänger für diesen Talk ist, stellen wir fest, wie machen wir das, was brauchen wir, und dann stellen wir fest, uns fehlt was. Und dann fangen wir an, darüber nachzudenken, wie wir es herkriegen. Wir sind also losgegangen und wollten... wir müssen noch ganz kurz, bevor wir aufs Geekend fahren, erwähnen. Phoebe und ich haben schon anscheinend, haben wir in der Rückschau festgestellt, einen leichten Schwerpunkt auf Inklusion, wo Gender und körperliche Inklusion sich trifft. Was bedeutet, Phoebe und ich sind beides Frauen, bis zu einem gewissen Grad. Und wir sind aber gleichzeitig beide körperlich behindert in unterschiedlicher Art und Weise. Und wir decken noch ein paar andere Diversitätsachsen ab. Was bedeutet, wir sind wirklich in persona intersektionell. Und da wird dann die Unterhaltung besonders spannend. Und dementsprechend haben wir zusammen mit ein paar anderen schon 2020 ein Panel aufgenommen für eine der Remote-Veranstaltungen, wo zum Beispiel Phoebe, ich und drei weitere Personen mit zum Beispiel auch dem chronischen Fatigue-Syndrom darüber geredet hat, ob Barrierefreiheit überhaupt möglich ist. Weil wir anerkennen, dass wir so unterschiedlich sind und wir alle Inklusion benötigen, um vollständig teilhaben zu können, dass die Anforderungen an die Gesellschaft extrem hoch sind. Das heißt, wenn euch das interessiert, es gibt ein Panel auf media.ccc.de, das nennt sich Barrierefreiheit Quo Vadis, und da sprechen Leute, die tatsächlich unterschiedliche Behinderungen haben, darüber, wie man das vielleicht schaffen kann oder ob man das schaffen kann, nur einfach auch für die Gesellschaft, damit es ein bisschen realistischer ist. Ich habe ja auch ein Kind, was aufwächst. Ich brauche einen realistischen Griff auf dieses Konzept, damit mein Kind eine bessere Chance hat als wiederum meine Generation und die Generation davor. Ne? Und dann haben wir auch festgestellt, wir haben sogar schon mal eine Podcast-Folge im Hexen-Podcast aufgenommen über Diversität im Hackspace. Viele Hackspaces versuchen, genderdiverser zu werden, haben damit aber möglicherweise, weil die Konzepte teilweise auch ein bisschen schwierig sind, das andere Vokabular oder sowas, haben damit ein bisschen Probleme. Aber möglicherweise ist es für manche Hackspaces leichter, über eine körperliche Behinderung, über Diversität, Inklusion, über körperliche Behinderung an dieses Thema ranzukommen, weil letztendlich sind die Fragen anders. Es ist nur möglicherweise mehr Vorwissen für dieses eine da Und dann kann man die Art und Weise, über diese Dinge nachzudenken, übertragen auf andere Diversitätsaspekte. Und damit kommen wir alle miteinander einen Schritt vorwärts. Und am Ende haben wir dann vielleicht Inklusion bezüglich Gender und wir haben die Inklusion in Bezug auf diverse körperliche Behinderungen und geistige Einschränkungen etc. pp. Na, also wir sind der Meinung, alles, was vorwärts geht, gilt. Und alles in der Summe wird es dann wirklich zum Zusammenpassen bringen. Und Phoebe und ich haben dann festgestellt, wir haben schon zwei Dinge gemacht und jetzt kommt das hier. Anscheinend entwickeln wir eine gewisse Serie. War nicht so geplant, aber sieht so aus. Jetzt kommen wir zu dem Punkt für diesen Vortrag. Wir wollten auf ein Geekend gehen. Wir sind 880 Hexen, wir sind sehr divers, wir sind neurodivergent und neurotypisch, wir sind Cis-Frauen, Trans-Frauen, Interpersonen, nicht-binäre Personen. Wir wohnen in Norddeutschland, in Süddeutschland, in der Schweiz und Österreich. Wir haben viel Geld, wir haben wenig Geld. Wir arbeiten voll, andere arbeiten nicht, weil es nicht geht, weil halt auch andere Themen auch wichtiger sind. Und wir wollen auf ein Geekend fahren. Wie kriegen wir jetzt alles unter einem Hut? Okay, wir können hier Hilfsmittel, finanzielle beantragen. Wir können einen Space suchen, der in der Mitte der Karte von den Wegen liegt. Wir können frühzeitig Umfragen machen, damit Menschen, die eine hohe planbare Sicherheit brauchen, das auch hinkriegen. Aber ups, wir brauchen einen rollstuhlgerechten Hackspace, weil wir würden gerne einen Hackspace besuchen, um auch Diversität in diese lokale Community mit reinzubringen. Und es gibt sehr viele Menschen, die wir gerne besuchen würden. Aber wir brauchen diese rollstuhlgerechte Toilette. Da haben wir eine Umfrage gemacht, ungefähr im Mai 2024. Manche Menschen mögen sich vielleicht erinnern. Und wir haben auch von ca. 10 bis 15 Hackspaces eine Rückmeldung bekommen. Leute haben sich freiwillig mit ihren Hackspaces, Kontaktadressen, die Tabelle eingefüllt und haben versucht zu erklären, wie gut sie auf Rollstühle vorbereitet waren. Und die Formulierungen waren nicht so prickelnd. Und Phoebe fing dann an im Hintergrund auch schon zu sagen, da gibt es hier den Link und den Link und den Link. Und da dachte ich mir so, was machen wir denn jetzt? Alle scheinen nicht so viel Ahnung zu haben. Und dann haben wir uns im Oktober überlegt, auch so eine Community Stage, so einen Vortrag können wir auf jeden Fall machen. Wir sammeln die Links zusammen, ich trage es vor. Vielleicht hat Phoebe Zeit und auch Löffel, um zu kommen. Phoebe ist jetzt hier nicht da, hat aber im Hintergrund mitgeholfen, die Folien vorzubereiten. Und auch die letzte Folie kommt ganz klar von Phoebe mit den Forderungen. Und dementsprechend lesen wir jetzt zusammen die richtige DIN-Norm dafür. Die kommt mit Bildern. Und am Ende gehen wir noch ganz kurz auf die Toilette für alle ein und wie weit die verteilt ist. Und dann kommt das Outro für Dinge, die ihr vielleicht bewirken könntet, da wo ihr seid. Denn es gibt kleine und große Dinge, die die Situation verbessern könnten. Und jedes Einzelne, was ihr verändern könnt, zählt. Dementsprechend, ob das jetzt der U-Griff ist oder das Eintragen von einer behindertengerechten und einer rollstuhlgerechten Toilette auf der Wheelmap, alles gilt. Eins davon und ne, eins nach dem anderen in eurer Geschwindigkeit und jedes Einzelne zählt und bringt uns ein Stück voran. So, die DIN-Norm. Es gibt eine DIN-Norm dafür und die steht sogar öffentlich verfügbar, zum Beispiel auf der Seite von einem bayerischen Ministerium, da habe ich sie jetzt gefunden und die Folien gehen auch nachher online. Und zwar ist das die DIN-Norm 18040-1, habe ich gestern gelernt, nennt sich Strich-1, nicht Minus. Die zweite DIN-Norm hier, die 18040-2, da geht es um barrierearme Wohnräume. Die besprechen wir jetzt hier mal nicht. Und das Schöne ist, sie kommt mit Bildern. Also schauen wir uns das mal an. Wir fangen leicht an und ganz sanft, wir reden über Griffe. Das Schöne ist, bei Griffen sind Menschen mit Rollstühlen und Menschen mit Sehbehinderung sich relativ einig. Und diese DIN-Norm deckt generell barrierearme Gebäudekonzepte ab. Dementsprechend ist das nicht rein rollstuhlbasierend. Aber wir kommen am Ende bei der rollstuhlgerechten Toilette raus. Griffe sollten bogen- oder U-förmig sein und senkrechte Bügel haben zum Beispiel. Und Drehgriffe sind blöd. Was bedeutet, die erste To-Do, die man mit nach Hause nehmen könnte, wäre, schaut doch mal durch euren Hackspace, guckt euch eure Knäufe an und werdet die bitte los. Das ist auch für Menschen mit meiner Sehbehinderung fantastisch, wenn der Knopf größer ist als so ein mini kleiner Punkt. Weil wenn es ein U-Griff ist, dann ich kriege den einfach besser. Und ich bin sehr gut im Masking. Ihr kriegt teilweise nicht mit, dass ich eine Sehbehinderung habe, aber ich habe sie wirklich. Das war jetzt das einfach. Ne? Das kann man wie so eine Checkliste machen. Als nächstes kommen Gänge. Es gibt viele Menschen, die benutzen Hilfsgeräte beim sich Fortbewegung, wie zum Beispiel, wie man sieht, die Person auf dem oberen Bereich, die hat so Gehhilfen, es gibt Rollatoren Und dann gibt es den Rollstuhl, der hier angenommen wird, generell in der DIN-Norm mit einer allgemeinen Breite von 70 cm, insgesamt 90 cm. Das heißt, wenn es kurze, schmale Gänge gibt, dann sollten die 1,20 breit sein. Das ist so die erste Daumenpeilung, da könnte man ja mal gucken, wie breit es sein muss. Wir haben zum Beispiel die Hexen-Assembly auf ca. 1,20 Breite angelegt, dass in der Mitte ein Fahrgang durchgeht, weil wir nämlich letztes Jahr auch gelernt haben, dass wir die blöd gebaut haben. Also haben wir dieses Jahr besser gebaut. Für breitere Räume, wo sich zwei Personen begegnen können, braucht laut DIN-Norm dieser Gang bitte eine Breite von 1,50 Meter. Und das ist das Spannende, in dieser DIN-Norm werden Rollstühle generell, wenn sie rangieren sollen, mit 1,50 Meter mal 1,50 Meter bezeichnet. Das ist also die Daumenpeilung, wenn ihr in euren Rangierraum geht, zum Beispiel eine Toilette oder eure größere Assembly und euch denkt, die Person müsste ja auch wieder umdrehen aus eurer Assembly raus. Ihr braucht einen 1,50 Meter mal 1,50 Meter Rangierbereich, einen Wendebereich oder sowas. Und das ist schon allein, wenn ihr diese Sache mitnehmt aus diesem Vortrag, super, weil dann könnt ihr einfach das Metermaß wo anlegen und dann gibt es einen Rangierbereich und die Person kann sich deutlich selbstbestimmter bewegen. Das ist das Erste. Deswegen, diese DIN-Norm ist eigentlich ganz nett. Die hat nur 35 Seiten, aber da kommt man. Jetzt sind wir durch die Tür gekommen und wir sind durch einen kleinen Gang zum Beispiel vor einer Tür gelandet. Jetzt braucht Phoebe auf jeden Fall den Griff, den U-förmigen Griff und ich wahrscheinlich auch. Aber für mich sind das Erkennen von Türen ist durchaus eine sehr wichtige Sache. Und dementsprechend nochmal ganz kurz, Türen sollten bitte visuell kontrastierend gestaltet werden. Da gibt es zum Beispiel den Tipp, Türzargen unterschiedlich zur Tür und zur Wand zu machen, sodass man die gut erkennt. Und dann kommt unser Lieblingsproblem, diese Ganzglastüren. Und da hatte ich vor circa 10 Jahren immer viele schöne Erlebnisse mit den ICs in der Bahn. Denn die hatten ihre Kontraststreifen so blöd gemacht, dass die grau hinter der grauen Wand des Waggons waren. Und dann hast du praktisch keinen visuellen Kontrast. Und ich bin ungefähr so immer durch die schiebenden Türen gelaufen, weil man weiß ja nie, ob der Sensor einen erkannt hat oder nicht. Und dann möchte nicht gegen die Wand laufen. Dementsprechend, guter Kontrast ist eine tolle Sache. Wenn ihr Glastüren habt, schaut mal, ob man wirklich, wirklich, wirklich deutlich sehen kann, dass da ein Kontraststreifen auf zwei Höhen ist. Macht mein Leben leichter. Gehen wir mal davon aus, die Tür hat das. Wir sind durchgekommen, ich bin durchgekommen und bin nicht hängen geblieben. Oder ich habe sie erkannt. Jetzt müssen wir mit dem Rollstuhl da durch. Und da sagt die DIN-Norm, naja, Moment, es gibt Schiebetüren und es gibt Drehtüren. Auf der linken Seite ist die Drehtür und auf der rechten Seite ist die Schiebetür. Da jeweils, wo der blaue Pfeil ist, seht ihr, da ist eine Tür in der Skizze. Eine Drehtür muss ja aufgedrückt werden. Das heißt, man braucht vor der Tür einen Rangierraum. Und ihr seht da wieder die 1,50 Meter und die 1,20 Meter, damit man sich in Position bringen kann. Und man muss ja durch und dann die Tür wieder schließen. Also braucht es hinten dran auch wieder 1,50 mal 1,50, damit man da rangieren kann. Bei der Schiebetür, die man zur Seite schiebt, braucht man sogar auf beiden Seiten diese 50 Zentimeter, damit man sich ja in richtige Position bringt. Und wenn man sich überlegt, man muss so eine Schiebetür zur Seite schieben, ist dann wieder der U-Griff sehr hilfreich, nicht wahr? Weil das ist echt Arbeit. So, und das heißt, das wäre der nächste Schritt. Vielleicht guckt ihr mal euren Rangierbereich für euren Türen an. So, aber jetzt sind wir durch die Tür durch. Und ich nehme jetzt als nächstes die Person mit Rollstuhl, nimmt die Rampe und ich nehme mal die Treppe und dann kommt der Klassiker Markierstreifen. Ich habe tatsächlich vor ein paar Monaten mehrere Wochen mit einer Treppe verbracht, die weiß auf weiß war. Und dann dachte ich mir, naja, gibt es dafür nicht eine Vorschrift? Sie haben es dann auch gemerkt, zumindest in Deutschland gibt es eine Vorschrift, dass diese Markierstreifen auf diesen Treppenstufen sein muss. Es ist super wichtig. Also ihr merkt mich, ich habe eine Sehbehinderung, aber ohne diese Markierstreifen, wir sind regelmäßig die Treppenstufe runtergerutscht. Sah nicht so schön aus. Wir waren kurz vor einem Arbeitsunfall teilweise. Das ist ja das Schöne dran. Also das wäre das Nächste. Schaut mal, ob eure Treppenstufen diese Markierstreifen haben, 1 bis 2 Zentimeter breit. In der DIN-Norm steht genau, wie es aussehen soll und dann seid ihr wirklich sehr konstruktiv dabei. Das könnte man zum Beispiel anregen, wenn man mietet, dass sowas angebracht wird. Es ist tatsächlich nicht überall da. Aber ich kann die Treppenstufen laufen, vor allem wenn der Markierstreifen da ist, sonst sieht das ungefähr so aus. Ich mache sowas. Ah, da ist sie. Okay. Weil gerne mal ist der Markierstreifen vor der Treppe und auf der ersten Treppenstufe. Und dann weiß ich ja nicht, ob der Markierstreifen vor der Treppe ist. Ich muss also rausfinden, ob das jetzt vor der Treppe ist oder mit der Treppe. Also muss ich meinen Fuß da vorne hinschieben. Das mache ich sehr unauffällig. Kriegt ihr eventuell nicht mit. Aber ja, sehr blöd. Dann versuchen wir mit dem Rollstuhl die Rampe hochzukommen. Und da mag ich diese DIN-Norm ganz besonders, weil die ganz genau spezifiziert, wie eine machbare Rampe aussieht. Ich war jetzt schon mehrfach im Freiburger Hackspace zu Besuch und die haben eine sehr krasse Rampe da vorne dran. Da würde ich mich fragen, ob die Steigung wirklich entsprechend der DIN-Norm ist, weil die ist krass. Die Rampe laut DIN-Norm soll bitte erstens 1,20 breit sein. Das sieht man hier so, wie das eingezeichnet ist. Also 1,20 reine Fahrfläche und sie sollte maximal 6% Steigung haben und nicht mehr. Und außerdem sagt sie außerdem, wenn die Strecke die konsekutiv steigende Fläche sollte maximal 6 Meter lang sein. Und danach muss es ein Plateau geben von ca. 1,50 Meter und dann darf es wieder mit 6 Meter weitergehen, aber nur mit maximal 6% Steigung. Sonst ist es diese Rampe nicht machbar. Ne? Und ich glaube, vom Freiburger Hackerspace sind die entweder exakt auf den 6% Steigung oder drüber. Und ich weiß nicht, ob die 1,50 an der einen Stelle überhaupt einhalten. Also das Teil ist bemerkenswert. Aber ich glaube, das ist nicht wirklich sauber gebaut. Das Schöne ist, das reicht noch nicht ganz, um eine gute Rampe zu bauen. Wir haben ja auch noch, wir brauchen ein Geländer in einer bestimmten Höhe, ne, um seitwärts zu schützen. Dafür gibt es hier entsprechende Specs. Und dann brauchen wir auch noch eine Schutzkante rechts unten und links unten. Ihr seht da bei 2 und 3, die ca. 10 cm hoch sein sollte, damit man sich da auch nicht in diesen Streben verkantet. Ich glaube, da würden sich Rollstuhlfahrende wie auch Leute mit Gehhilfen sehr freuen, dass ihre Stecken nicht da seitwärts reinklemmen können. Nicht wahr? Also diese Führungskante ist sicherlich sehr hilfreich. Wird ja auch empfohlen. Ja. Also da kann man reinschauen, wie genau das Geländer sein sollte und so weiter und so fort. So, das war die Rampe. Dann machen wir mal weiter. Das ist jetzt noch so ein kleiner Seitengang. Selbst die DIN-Norm sagt euch auch, wie viel Platz man braucht, um zum Beispiel einen Rollstuhl zu wechseln. Es gibt ja verschiedene Typen von Rollstuhl. Da kommen wir wieder bei den 1,50 mal 1,50 mal, was ist das, 1,20, glaube ich, raus. So, und jetzt dachte ich, ich nehme noch den Teil rein, weil wir hier am Kongress sind. Wenn ihr hier mal hier durchguckt, seht ihr hier irgendwelche Parkbuchten für so viele Rollstühle, wie wir eigentlich haben sollten, gesprochen auf die Repräsentation der Person? So ein bisschen. Ne? Hier, sie haben so ein paar Stühle hier und da rausgelassen, sodass man gut reinkommt. Aber in den früheren Kongressen war das quasi gar nicht vorhanden. Und in der DIN-Norm hier steht drin, wie viel Platz man dafür braucht. Das heißt, würdet ihr eine Veranstaltung machen und Stühle stellen, könntet ihr nachschauen und feststellen, ihr wollt 90 cm in der Vorderreihe haben, sodass man da einparken kann. Und ihr wollt an den Seiten der Gänge 1,30 haben mit 90 plus 90, sodass man seitwärts reinparken kann. Und was auch Menschen mit Rollstühlen immer gerne mal bemerken ist, es ist sehr nett, wenn dann ein Sitz neben der rollstuhlfahrenden Person reserviert ist für die Begleitperson. Aber Menschen in Rollstuhlen haben auch Freunde und Freundinnen. Die würden auch gerne mal mit einer größeren Gruppe kommen. Oder die sind befreundet mit Menschen in Rollstühlen. Also vielleicht könnte man da auch mit diesen ganzen umgegenden Sitzen noch ein bisschen überlegen, dass Menschen ja soziale Menschen sind und die bringen dann hoffentlich Freunde und Freundinnen mit und dann könnte man da ein bisschen mehr Platz in diese ganze Bestuhlung reinplanen. Wir müssen ja nicht geizen mit Sitzplätzen. Wir können die ja vielleicht als optional freizugeben oder sowas markieren. Das kriegen wir sicherlich hin. Also das sieht man der DIN-Norm jetzt nicht an, das ist aber das, was ich zum Beispiel auch gehört habe, wenn es um die Fahrten mit der Bahn geht, dass man da gar nicht als Gruppe oder so fahren kann, weil man die Reservierung nicht hinkriegt. Und jetzt kommen wir zu den Toiletten. Eigentlich ist es einfach, ich habe schon mehrfach darauf hingewiesen, die Toiletten brauchen einen Bereich von mindestens 1,50 mal 1,50, um zu den jeweiligen Orten hinrangieren zu können, zur Toilette, zum Waschbecken etc. Die dürfen sich auch überlappen, aber es muss 1,50 Meter mal 1,50 sein. Und das, was ich in der Rückmeldung von den Hackspaces gesehen habe, was Phoebe und ich da gesehen haben, war ganz klar, dass die Erkenntnis war nicht ganz so da. Da war die Formulierung, der Raum ist größer. Oder ich glaube, man schafft es schon. Aber wir können ja niemanden mit dem Mobilitätsservice der Bahn extra an einen Ort bringen, wo man vielleicht die Toilette schafft. Das geht einfach nicht. Wir müssen da sicher gehen. Und das heißt, wir brauchen eine DIN-Norm-zertifizierte Toilette. Ja, und also, so sieht das aus. 1,50 Meter mal 1,50 Meter. Dann das WC-Becken muss beidseitig anfahrbar sein. Da steht es auch schon, die Tiefe mit mindestens 70 cm und so weiter, die Breite von mindestens 90 cm. Und das Schöne ist, die DIN-Norm kommt wieder mit Bildern. Das heißt, man kann das durchbuchstabieren und vor allem mit der Vermietung besprechen und denen diese Bilder hinlegen. Das ist hier die Toilette von der Sicht von oben, von der einen Seite zum Beispiel. Die andere Seite ist angedeutet, da sieht man, wie der Rollstuhl neben der Toilette steht. Dann gibt es neben der Toilette noch diesen Haltegriff, der stufenlos verstellbar sein soll. Die Toilette selbst braucht spezifisch eine Rückenlehne, die Toilettendeckel reicht nicht aus, sodass die Person rüberkommen kann. Die DIN-Norm sagt auch deutlich, auf welcher Höhe diese Toilette sein muss. Und das müsst ihr nachmessen, das ist wirklich wichtig. Wenn die falsch ist, geht das nicht für die Person in dem Rollstuhl. Es geht einfach nicht. Da ist auch nur 2 Zentimeter Spielraum in der Norm. Das muss passen. Oder ihr könnt es vergessen, dann müsst ihr die Toilette neu bauen. Und dann können wir nicht kommen. Versteht ihr? Also theoretisch nicht. Praktisch müssen wir dann schauen, wer zum Gigant kommt, aber wir wollen ja auch niemanden ausschließen. Ne? Und wenn es um den Waschbereich geht, da gibt es auch eine schöne Zeichnung, wo man ein bisschen nachmessen kann. Da sind die Zentimeter ganz genau gegeben, wohin was passt. Und da könnt ihr auch mal überprüfen, wie das bei euch ist. Die Idee ist, dass im Waschbereich auch der Seifenspender und der Papierspender zum Händetrocknen etc. zusammen mit einem 1 Meter großen Spiegel an der Wand alles sauber drumherum erreichbar angeordnet ist. Das heißt, es muss alles sehr zentral an diesem Waschbereich sein und nicht woanders. So. Und jetzt kommt die Details der DIN-Norm und dann sind wir schon fast am Ende. Da seht ihr, die DIN-Norm sagt, der Sitz muss zwischen 46 und 48 cm sein. Die ist super genau in dem Bereich. Die Rückenstütze muss speziell sein. Die muss 55 cm hinter der Vorderkante sein. Die DIN-Norm lässt wirklich keinen Spielraum da. Und ich meine, die müssen es wissen, ne? Die Spülung muss mit der Hand erreichbar sein. Es muss auf beiden Seiten ein Haltegriff sein. Und die eine Seite muss ein mit wenig Kraftaufwand hoch und runter verstellbarer Haltegriff sein. Ist auch ganz wichtig. Stützklappgriffen 65 bis 70 cm und so weiter und so fort. Das Ding muss stabil sein, damit man sich wirklich aufstützen kann. Und dann der Toiletteneimer sollte wirklich in nahbarer Reichweite sein. Und ich muss sagen, als Frau kann ich mitteilen, die Toiletteneimer sind manchmal sehr weit entfernt. Dementsprechend näher an die Toilette, das muss erreichbar sein. Und nur dann ist eine Toilette okay. Und das ist das, was wir brauchen für eine rollstuhlgerechte Toilette. Das muss alles passen. Wir müssen in den Hackspace reinkommen, theoretisch. Wir müssen... Die Rollstühle müssen wenden können und dann Türen öffnen können und dann in die Toiletten fahren können, sich dort selbstständig bewegen können etc. mit zum Beispiel ihrer Begleitperson, aber trotzdem, ne, wir sind selbstständige gewesen, auf die Toilette runter zum Waschbereich und wieder rauskommen. Wenn das sichergestellt ist, dann können wir mit allen unseren Mitgliedern von den Hexen und Hackspace besuchen. Und dann ist uns aufgefallen, wir mieten ja alle hier. Wir können nicht einfach selber die Toilette umbauen. Wahrscheinlich habt ihr nicht diesen Bezug zu euren Vermietungsgruppen, um dann zu sagen, wir investieren jetzt 10.000 Euro und dann wird die umgebaut. Das heißt, das müsste man von langer Hand vorbereiten, diskutieren, sie überzeugen. Und das ist das, was wir hier gerne erreichen würden. Wir würden euch gerne sagen, es gibt eine DIN-Norm, die kommt mit Bildern. Die kann man verstehen und dann nochmal nachzeichnen im Zweifelsfall und nachmessen auch selber. Und dann könntet ihr versuchen, Stück für Stück manche Teile schnell und manche Teile langsam umzusetzen. Und dann könntet ihr was verändern zum Guten. Aber das wird ein bisschen dauern. Aber Hackspaces sind ja lange an Orten und vielleicht schafft ihr es ja, dass es in 2, 3 Jahren auch bei euch eine Toilette gibt. Und damit auch Menschen vorbeikommen, über die ihr euch wirklich freuen würdet, weil die bringen noch viel mehr Gesichtspunkte rein. So. Und das Schöne ist, jetzt könnte man meinen, unser Ziel wäre jetzt erreicht. Ihr hättet die DIN-Norm gelesen, ihr hättet eure Checkliste, ihr könnt losgehen. Nee. Es gibt noch bessere Toiletten. Und das ist die Toilette für alle. Das ist eine Toilette für Menschen mit Mehrfachbehinderung, die zum Beispiel hinten an der Ecke die Liege hat, die noch zusätzliche Geräte hat, sodass Menschen mit Mehrfachbehinderung, die einen hohen Pflegebedarf haben, überhaupt sich aus der Wohnung hinausbewegen können, an einen anderen Ort gehen können, sich dort mal nach 3 Stunden frisch machen, noch ein bisschen mehr die Welt angucken und dann wieder zurückkehren können. Und für diese Toilette für alle gibt es keine DIN-Norm. Und damit ist sie nicht verpflichtend für irgendwelche öffentlichen Gebäude, weil es gibt ja gar keine saubere Spezifizierung, die anerkannt ist. Wenn man die Homepage nachschaut von der Toilette für alle, sieht man auf der Karte, die hier eingezeigt ist, wo wenig die vorhanden ist. Es gibt da so ein Baden-Württemberg-Cluster, so wie es aussieht, mit Hessen. Aber im Rest von Deutschland scheint es diesen Typus von Toiletten auch noch nicht mal im öffentlichen Raum zu geben. Und das wäre dann wirklich eine ganz tolle Sache. Und deswegen würden wir einfach anfangen mit unseren Förderungen. Messt doch mal bitte eure Toiletten nach. 1,50 Meter mal 1,50 Meter. Wie hoch ist der Toilettensitz? Hat die Toilette ein extra Sitzrückkissen, sodass man sich gut anlehnen kann? Schaut, wie viel Umbauarbeiten es ist und schaut euch auch den Weg dahin an und fangt an, mit eurer Vermietung zu reden. Wir würden das wirklich toll finden. Dann als nächstes, wenn sie denn rollstuhlgerecht wäre, könntet ihr sie bitte auf die Wheelmap eintragen, weil das anscheinend eine Karte ist, die von rollstuhlfahrenden Personen verwendet wird, um zu schauen, wie sie ihren Tag oder ihre Woche planen, ne? Sodass sie orientiert sind. Dann passiert es regelmäßig, dass die Toiletten, die theoretisch rollstuhlgerecht sind, ein falsches Schließsystem haben. Der alles anerkannte Schließsystem ist aber der EU-Schlüssel. Und dementsprechend sollte das auf diesen Schlüssel passen, weil es ist ein bisschen witzlos, wenn man dann nochmal keinen Schlüssel dafür hat und man steht dafür. Und das Letzte ist, versucht eure Gemeinde zu kontaktieren, dass zum Beispiel diese Toilette für alle ermöglicht wird, auch wenn das diverse Jahre dauert. Aber das wäre doch wunderbar, wenn das ginge. Und das war die Nachricht, die ich bringen wollte. Und jetzt haben wir ganz viel Zeit für Q&A.
Vielen Dank, Melzein. Haben wir Fragen im Publikum? Wir haben einen Engel mit Mikrofon, der zu euch kommen kann. Ihr müsst einfach nur die Hand heben. Ja.
Dankeschön. Hallo, Testes. Hi, vielen Dank für den Vortrag. Mich würde interessieren, ob ihr was wisst, ob es Förderung vom Bund, vom Land, vom Bund wahrscheinlich eher.
Wir gibt's. Haben von KfW-Krediten gehört. Oder KfW-Förderung, Entschuldigung, nicht Kredit. Ich weiß nicht, ob es ein Kredit ist, aber von KfW-Förderung zum Beispiel. Aber spezifisch, das weiß ich gerade spontan nicht, müsste sich aber nachschlagen lassen.
Okay, Dankeschön.
Weitere Fragen? Ja, da ist einer.
Danke für den Vortrag. Gibt es eine Sanktion, wenn die Toiletten nicht normgerecht vorgehalten werden?
Ich glaube nicht. Dadurch, dass es, ich glaube, die DIN-Norm ist für öffentliche Gebäude verpflichtend. Für private Gebäude, glaube ich, müsste man schauen, an welcher Größe vielleicht, dass sie verpflichtend ist. Dadurch, dass es eine DIN-Norm ist, kann man sie überverpflichtend machen und es ist anscheinend für öffentliche Gebäude passiert. Aber viele von uns mieten ja nicht in öffentlichen Räumen, sondern in privat gehaltenen Räumen und ich fürchte nicht.
Weitere Fragen? Ja, ja.
Ich wollte noch mal kurz fragen zum Nachlesen. Wie heißt diese Norm, dass man sich die zu Hause noch mal einmal abarbeiten kann?
Ja, die einzigwahre Zahl.
18040-1.
Genau,
wenn ich mich recht erinnere.
18040-1.
Vielen Dank.
Und sie ist nur 35 Seiten lang und die ist öffentlich verfügbar im Netz. Andere Normen muss man teilweise kaufen, aber die kann man tatsächlich runterladen. Und ich schaue mal, ob ich die Folien auf die Hexenseite vorne lege oder so, sodass man die finden kann und dann ist da der Link drin eingebettet. Aber, ja.
Da ist man nicht darauf angewiesen, dass die vom Laster fällt?
Nee, zum Glück nicht. Fand ich auch gut. Ich war erst schockiert, was ich so gefunden habe. Da dachte ich mir so, was muss ich jetzt auch noch Geld dafür zahlen? Also, was ist das denn?
Weitere Fragen? Ich bin gerade, als ich hier hochgekommen bin auf die Bühne, habe ich auch gesehen, dass hier auch eine Rampe ist, damit man diese leicht erhöhte Bühnenkonstruktion erreichen kann. Und habe dann so kurz überlegt, lassen das 6%, aber ich glaube, das könnte hinkommen. 6 Meter sind es auf jeden Fall noch nicht. Also eventuell ist zumindest diese Rampe den Vorschriften entsprechend. Ich glaube nicht, dass diese Wand da 10 Zentimeter hoch ist, die das da abgrenzt. Also
genau. Und ich denke auch,
Geländer fehlt auch. Müssen wir, glaube ich, noch nacharbeiten.
Aber es gibt eine Kante und sie ist nicht so lang. Also dementsprechend, es ist wirklich, das sind so Kleinigkeiten, so eine Bühne zugänglich zu machen. Menschen mit Rollstühlen müssen, um in Saal 1 auf die Bühne zu kommen, einen extremen Umweg, soweit ich weiß, fahren. Oder zum Beispiel dadurch, dass viele letztes Jahr auf jeden Fall die Aufzüge viel benutzt haben, standen Menschen in Rollstühlen, die diese Aufzüge wirklich benötigen, die standen da minutenlang vor dem Teil und die Leute sind leider auch nicht rausgegangen, um den Aufzug dann frei zu machen, weil es ist ja okay, wenn er benutzt wird, wenn da niemand mit Kinderwagen oder Rollstuhl mitfahren möchte, ne? Kein Thema. Aber die Leute brauchen die Aufzüge und deswegen war dann auch, ich glaube, dieses Jahr gibt es auch einen deutlichen Zettel, der sagt, Leute, bitte macht die Aufzüge frei, wenn da jemand mit einem Gefährt in irgendeiner Form rein möchte, weil dafür sind die da, ihr habt Beine. Ja, ich habe Beine. Ich laufe Treppen. Vor allem, wenn sie eine Markierungslinie vorne dran haben, damit ich sehe, dass da eine Treppe ist.
Ich sehe, das Internet hat eine Frage.
Das Internet hat eine Frage. Und zwar war die Frage, ob es auch noch also Verbesserungspotenzial der Mobilitätshilfen selber hat. Da ja ein Umbau sehr auch zeitintensiv ist. Also das war jetzt die Frage.
Da wird mich, habt jemand eine Idee, was vielleicht mit Mobilitätshilfen an sich gemeint ist?
Rollstuhl und
ob man die noch umbauen kann? Ich habe ja das Glück, dass ich durch die Hexen schon mehrere Spezielle gesehen habe und nee. Also das muss auf die angepasst werden. Da ist nicht der Rollstuhl, der sich auf was anderes anpasst.
Dankeschön.
Ich glaube auch, die Mobilitätshilfe, der Rollstuhl oder der Rollator oder so weiter, ist ja auch schon angepasst auf die Person. Und darauf kommt es ja an.
Ja, genau. Deswegen, ich durfte schon diverse sehen und die können jetzt nicht noch extra Rücksicht nehmen auf dies oder jenes oder automatisches Treppensteigen. Nee, lass uns mal lieber eine Rampe einbauen. Das freut Leute mit Kinderwagen auch.
Noch weitere Fragen gerne? Ich sehe noch keine Hand hochgehen, deswegen nehme ich noch meine zweite Sache, die mir eingefallen war, als du gesprochen hattest, bei den kontrastierenden Türen.
Ja.
wenn man in Berlin war jetzt neulich, die haben ja jetzt die Lackierung von den S-Bahnen geändert oder ändern sie jetzt. Das war halt einfach, die Türen haben immer dieselbe Farbe gehabt und man musste halt nach dem Knopf suchen und jetzt sind die Türen schwarz lackiert auf dem gelb-roten Standardton und die Türen setzen sich halt komplett in schwarz ab, in solider Farbe. Und ich hatte halt die ganze Zeit einfach nur so gedacht, das ist einfach, damit man auf dem Bahnsteig schneller sehen kann, wo die Tür ist und hat noch gar nicht gesehen, das ist ja auch eine Barrierefreiheitssache und das, glaube ich, zeigt mal wieder auch so ein bisschen, dass Barrierefreiheit auch nicht nur heißt, es macht die Sache einfacher für Personen, die eine tatsächliche Einschränkung haben, wie halt zum Beispiel eine Sehbehinderung, eine Mobilitätseinschränkung, sondern das kann auch einfach heißen, zum Beispiel man ist in einem Getümmel und sieht vielleicht nicht, wo man hin muss und dann möchte man ein klares Signal haben oder man ist vielleicht durch irgendwas abgelenkt gerade.
Genau, das hilft wahnsinnig, wenn man weiß, wo man hin muss. Vor allem, man muss sich vorstellen, man kann das so vergleichen, man ist extrem abgelenkt und muss trotzdem richtig laufen und das passt dann zum Beispiel auf Seh- oder Hörbehinderung. Ja. Es gibt auch in der DINUM dieses Konzept der zwei Sinne anscheinend, so dass Sachen erhör- und erfühlbar sind zum Beispiel oder ertastbar und ersichtlich zum Beispiel, so dass man versucht, zwei Sinne anzusprechen, dann klappt es auch besser. Da stehen nicht so viele Details drin, aber ich fand das Konzept ganz nett, weil Leute zum Beispiel nicht wissen, wie viel ich höre im Vergleich zu was ich sehe, weil ich zum Beispiel die Leute nicht erkenne auf einer gewissen Entfernung. Ich sehe die Gesichter halt in der Schärfe nicht, aber ich höre den Ton und sehe die Gestik von der Person, dadurch kann ich sie erkennen. Und ich habe wirklich für viele Leute, die kennen mich jahrelang, die wissen gar nicht, dass ich eine Sehbehinderung habe, weil das so gut funktioniert. Aber ich benutze halt zwei andere Sinne dafür.
Also wollen wir von der Zwei-Faktor-Authentifizierung weiter zur Zwei-Faktor-Möblierung.
So sieht's aus.
Haben wir noch Fragen aus dem Publikum, aus dem Internet? Ich sehe keine Hand hochgehen. Dann würde ich sagen, wir machen hier den Deckel drauf. Vielen Dank an unsere Vortragende Melsei.
Und Phoebe.
Thank you.